Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format vom Wissenschaftsgremium. Die zwei Personen, die mich am meisten geprägt haben, sind heute hier in der Swiss Mountain Clinic zusammengekommen. Und ich bin mega stolz, heute einen Sendenachmittag mit diesen zwei Personen machen zu dürfen. Nämlich mit der Frau Dr. Med Petra Wiechel und dem Professor Dr. Dr. Christian Schubert. Beide sind da und wir reden heute über den Goldstandard. Sie kennen das, doppelblind, randomisiert, placebo-kontrollierte Studie, das ist der Goldstandard, alles so muss es laufen. Aber meine zwei Gäste hier sagen, das ist am Menschen vorbeigeforscht, die Ergebnisse sind letztendlich falsch und da möchte ich natürlich mehr wissen darüber. Nach dem Intro legen wir los, bis gleich. Ja, da sind wir wieder. Liebe Petra, herzlich willkommen. Und lieber Christian, ebenfalls herzlich willkommen. Ich habe diese Schlagzeile von dir aufgenommen sofort. Ich dachte, das ist cool, darüber müssen wir echt reden. Und ich weiß ja auch, um was es geht. Die Schulmedizin, Reduktionismus, alles muss gemessen werden, immer am Körper, aber es fehlt die Psyche und das soziale Umfeld, oder?
Genau, also wir haben ein in der Medizin, Thure von Uexküll, den ich sehr schätze, ist mittlerweile leider schon verstorben, der hat die deutsche psychosomatische Medizin im Endeffekt etabliert. Ja, also er hat hat sich sehr in den 80er, 90er Jahren dafür eingesetzt, dass die Psychosomatik in den Lehrbereich, in den Lehrstoff hineinkommt, der Medizin, des Medizinstudiums, und war immer der Meinung, dass Psychosomatik mehr ist als nur ein Fach, sondern Psychosomatik ist eigentlich in jedem einzelnen der uns bekannten Fächer, internistische Medizin, Neurologie, muss dazu sagen auch Psychiatrie, also in diesen ganzen Fachspezialisierungen ist Psychosomatik ein leitendes Element. Mhm. Ja. Und er prägte den Begriff Maschinenparadigma, also diese Sicht vom Menschen in der Medizin, ich würde das sogar erweitern, ich würde sagen, auch die Psychologen sind bereits im Maschinenparadigma, also einer Idee, einer Leitidee in Medizin, Psychologie oder anderen Lebenswissenschaften, die davon ausgeht, dass man den Menschen wie eine Maschine sieht. Das würde bezeichnen, also würde bedeuten, du trennst Körper von Geist und Seele ab oder von Sozialem, von Kulturellem, vom Spirituellen und siehst nur den Körper, also Dualismus. Eine Maschine hat keine Seele und keinen Geist, ist reine Materie, also da sind wir schon beim Maschinenparadigma. Und ein weiterer Punkt, ein wichtiges Leitprinzip des Maschinenparadigmas ist, dass man davon ausgeht, dass je weiter wir hineingehen in den Menschen, je noch weiter wir in die Bausteine der Maschine gehen, desto mehr werden wir darüber erfahren, was Gesundheit und was Krankheit bedeutet. Ja, also die Idee sozusagen in den kleinsten Einheiten der Existenz eines Menschen, also in der Materie, da liegen die Gründe, warum Krankheit entsteht. Und dort liegen auch Behandlungsmöglichkeiten. Wie wir wissen, entweder werden dann Teile dieser Maschine ausgetauscht irgendwann mal, weil es alt geworden ist, also Reparaturmedizin, oder es werden Medikamente gegeben, wirken dann so wie Schrauben, die man nachzieht. Also im Endeffekt, die versuchen, die Stoffe wieder zu regulieren. Aber im Endeffekt haben wir es mit einer Maschine zu tun. Mhm. Und nach diesem Prinzip, und da kommt jetzt auch mein Einwurf in Richtung Forschung, wenn dieses Maschinenparadigma in Diagnostik und Behandlung der Medizin federführend ist, jeder, der draußen zuschaut, weiß das. Ja? Also Geist, Seele, Psychisches, Soziales kennt die Medizin kaum. Ja? Vielleicht die Psychosomatik kennt es, aber nicht die herkömmliche Medizin, Schulmedizin. Und jetzt muss man sich die Frage stellen, ja, wenn die das nicht berücksichtigen, wenn die den Menschen wie eine Maschine sehen, wie steht es eigentlich um die Forschung? Mhm. Forschen die dann anders oder forschen die vielleicht auch gemäß einer Maschine?
Also wahrscheinlich forschen sie am Ende der Kette. Also nicht an der Ursache von Problemen, sondern an der Wirkung, was ja dann auch okay ist. Aber das Ziel müsste ja sein, an der Ursache anzufangen, bevor letztendlich sich irgendetwas an einem Körper manifestiert, das letztendlich zur Krankheit wird, oder?
Und was glaubst du, wo die Ursache sein könnte?
Ja, ich meine, nach den vielen Interviews mit dir habe ich ja wahnsinnig viel gelernt und das muss man ja tausendmal predigen. Vielleicht ganz kurz, du hast mir ein schönes Beispiel gemacht, vielleicht. Mhm. Und zwar hast du mir gesagt, stell dir vor, Alexander, dein Körper wäre der Strand. der Sand. Erinnerst du dich?
Ja, ja.
Und jetzt kommt die Welle und jedes Mal ist dein Körper durch die Welle wieder ein bisschen anders geformt. Mhm. Und die Welle ist deine Psyche. Mhm. Also die Psyche formt den Körper. Mhm. Verstanden? Jawohl, habe ich gesagt. Gut, und jetzt schauen wir mal, was formt denn die Welle? Das Umfeld, der Wind. Der Wind ist das Umfeld, unser Sozial. Ist das nicht so schön? Und wenn du das dir vor die Augen hältst, dass mein Umfeld verantwortlich ist, wie ich mich verhalte und ich letztendlich wieder einen Einfluss habe auf meinen Körper, dann verstehe ich, dass wir heute gefangen sind in einem reduktionistischen Weltbild. Mhm. Und wir müssen ausbrechen. Mhm. Denn diese Ergebnisse, Körper zu Körper, müssen ja falsch sein, wenn ich das vergesse. Mhm. So, und jetzt kommen wir zu deinem Forschungsbericht. Du hast mir gesagt, du hast jetzt auch wieder einen neuen Forschungsbericht gemacht.
Mhm. Entdecken Sie jetzt Ihre Lieblingsexperten auf Wikisana.
Kannst du mal da 2-3 Minuten da über etwas erzählen?
Du meinst jetzt Forschungsbericht im Sinne von unseren Studien, die wir durchführen. Also wir haben in Innsbruck, das ist so mein Baby, über die letzten, bald einmal 30 Jahre, kann man sagen, habe ich mich sehr, sehr engagiert für eine neue Forschung. Also wie kann man das, was jetzt sozusagen Tuhur von Uexküll entwickelt hat, an ganzheitlichem Bild, was vor allem basiert auf einem anderen großen Meister der Ganzheitsmedizin, nämlich George Engel, der das sogenannte biopsychosoziale Modell entworfen hat. Ja, und da geht das Ganze hin, was du jetzt auch so schön gesagt hast, nämlich dieses Soziale treibt das Psychische, treibt das Biologische an. Es geht von oben nach unten, top down. Das heißt, wenn wir im Materiellen, im Körperlichen irgendwelche Veränderungen haben, die wir durchaus identifizieren können, also da ist die Schulmedizin ja fantastisch. Ja, sie kann dir immer sagen, da ist irgendwas nicht in Ordnung, dort sehe ich irgendeinen Fleck, der da nicht hingehört, dort ist ein Blutparameter nicht richtig und so weiter. Das ist ja alles okay. Und das ist ja auch eigentlich sehr schön, weil vor allem meine Psychoneuroimmunologie lebt ja auch ein Stück weit von diesen Immundaten. Und die sind ja nun mal Zahlen, die wir messen, also Immunzellaktivitäten, die wir messen. Aber letzten Endes ist die große Frage, von wo kommt das alles? Ja, woher kommen diese Veränderungen in den Zahlen, in den Bildern und so weiter? Und da sagt George Engel, das biopsychosoziale Modell, denke bitte von oben nach unten. Alles, was da unten sich bewegt und verändert, der Sand, den du angesprochen hast, der wird durch höher komplexe Bereiche verändert. Und umgekehrt, und das ist das Spannende an diesem Modell, natürlich gibt es auch die Rückwirkung. Viele werden jetzt sagen, na ja, aber wenn ich eine Veränderung in meinen Hormonen habe, dann merke ich das doch auch in der Psyche. Ich meine, gerade Frauen wissen das sehr gut und wir Männer sollten uns wahrscheinlich auch ein bisschen darauf besinnen, dass es vielleicht tatsächlich auch Veränderungen in uns gibt, biologischer Natur. Ich denke da an das Testosteron und andere Hormone oder auch Cortisol natürlich, die einen enormen Effekt haben auf unsere Psyche. Aber, jetzt kommt das Aber, immer in einer Rückwirkung. Das heißt, es muss zuerst mal verändert werden, das Körperliche, und das geht dann in einen Feedback zurück in die höher komplexen Bereiche und verändert uns dann in unserer Stimmung, indem wir uns dann zum Beispiel auch zurückziehen, weil der Körper möchte, dass wir uns jetzt in Regeneration begeben. Ich denke da an Sickness Behavior, also dieses, wenn die Immunologie angetrieben ist durch ein Virus, dann werden wir müde, wir werden erschöpft und sollten eigentlich ins Bett gehen, weil das Immunsystem uns das sagt, ja, geh, heil dich jetzt aus, geh in Regeneration. Und das Ganze können wir jetzt in eine Forschung gießen. Also das heißt, das ist das, was ich die letzten 30 Jahre gemacht habe.
Also nämlich, du kannst beweisen,
dass diese Verbindungen exakt so laufen. Also wir haben es an einem eigenen entwickelten Design gezeigt. Wir nennen das die integrative Einzelfallstudie. Und das ist ein sehr aufwendiges Instrument, muss ich dazu sagen. Also das ist sicher etwas, wo, wenn wir jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer damit konfrontiert, die werden sagen, boah, sowas zu machen. Ja, nein, also ja, wir sind noch oldschool. Aber ich bin überzeugt davon, die Technik wird uns ganz neue Messmethoden geben. Was wir bis dato gemacht haben, ist, wir haben unsere Probandinnen oder Patientinnen gebeten, ihren Harn zu sammeln. Von 8 Uhr in der Früh bis 8 Uhr abends, 8 Uhr abends bis 8 Uhr früh und das 1 bis 2 Monate lang. Also du hast richtig viele Proben über die Alltagsrealität, Proben im Harn und da kann man wunderbar biochemische Stoffe analysieren, Immunparameter, Hormonparameter und so weiter. Und parallel dazu sollen die uns Auskunft gegenüber die Psyche, indem sie Fragebögen immer um 8 Uhr in der Früh und um 8 Uhr abends beantworten und wir sozusagen die nächste Stufe haben im biopsychosozialen Modell. Also wir haben die Zeitreihe im Harn, ja, über 1-2 Monate. Wir haben die Zeitreihe der Psyche über 1-2 Monate und dann synchron dazu haben wir auch noch die soziale Ebene, indem wir sie einmal die Woche sehen, unsere Probanden.
Und interviewen.
Und interviewen. Und da genau herausfinden, was passiert ist in deren Welt. Und dann können wir das Ganze in Verbindung setzen. Also die Ereignisse, die wir da herausfinden, setzen wir mit Psyche und Biologie in Verbindung und können sehen, dass es tatsächlich diese Einflüsse gibt über die Zeit, in Zeitverzögerung und in bestimmten Mustern, wie sich das Ganze organisiert. Also es ist unglaublich. Mhm. Das Bild, das wir kreieren, ist ein völlig anderes, wie im sogenannten Goldstandard der Schulmedizin, die letzten Endes nur starre Daten produziert, die nichts mit Leben zu tun haben, sondern im Endeffekt nur ein- oder zweimal Messungen sind und damit dann Korrelationen über viele, viele Menschen machen mit den entsprechenden, du hast es ja sehr schön noch gesagt, randomized controlled trial, also randomisierte, doppelblind und ich weiß nicht was, placebo-kontrollierte Studien. Mhm. Und das ist natürlich alles wunderbar aufgesetzt, aber im Endeffekt hat es mit Leben nichts zu tun, weil du allein schon den wesentlichen Aspekt unseres Lebens, nämlich die Dynamik. Wir sind ständig, wir sind nicht jetzt und das war's. So wie diese Studien uns vorgaukeln, indem sie eine Messung machen, sondern wir sind ständig in einer biopsychosozialen Prozessualität eingebunden. Und wenn wir wissen wollen, wie der Mensch funktioniert, das Wort Funktion ist bereits dynamisch. Funktion bedeutet, es passt sich an dynamische Umweltbedingungen an, unser Organismus. Er ist in ständiger, funktionaler Auseinandersetzung mit dem Außen. Und wenn ich Funktionen herausfinden möchte, dann muss ich natürlich die Umwelt mit hineinnehmen in die Rechnung. Und genau das tun wir.
Und genau das machst auch du hier in der Klinik. Für dich jetzt nichts Neues, was du jetzt da hörst. Aber du bist ja eigentlich das lebendige Beispiel. Durch Reden mit dem Patienten kommt man auf Ursachen.
Na, nicht nur reden. Also erstmal ist es ja so, ich wollte nur noch mal zurückgehen. Mhm. Wir sind jetzt hier vielleicht die, deren Anliegen es ist, ja etwas kausal zu verstehen. Und wenn ich denke, dass das Einbinden eines Organismus in einen ganzen Genesungsprozess ja Jahrhunderte gelebt wurde, dann ist ja eigentlich erst in der Jahrhundertwende, 18., 19. Jahrhundert, eine ganz andere Dynamik entstanden in der Medizin und in der Betrachtung des Menschen. Ja, also früher war ja der Naturheilkundler, der Heiler, die hatten einen hohen Anspruch. Die ganze Frage der Säftelehre, einen Körper zu entgiften, Rituale zu leben, das war eine andere Dimension. Und manchmal möchte ich auch so ein kleines bisschen in Resonanz gehen und auch in Frieden, um zu verstehen, warum ist das alles so gekommen? Warum sehen wir den Menschen nur noch als Maschine? Warum geben wir da einfach der Population von 500 Probanden, die haben alle Bluthochdruck, das Einzige, was sie unterscheidet, ist das Geschlecht. Wir messen Männer und Frauen mit dem Gewicht. Null interessant, was sie essen, wie sie leben, was sie trinken, wie glücklich sie sind, wie unglücklich. Wir probieren nur die Tablette aus und sehen eine Veränderung. Also das nochmal zu dem Punkt randomisiert und das ist ein Goldstandard, den wir anwenden beim Blutdruck. Aber dieser elektronenmikroskopische Blick, den wir haben, du hast gesprochen auf zellulärer Grundlage, auch das ist es ja nicht einmal heute. Also wer schaut mal auf die Ebene eines Mitochondriens, das verantwortlich ist für die Schwäche? Meine Wahrnehmung vom Leben verändert immer meine Körperchemie. Das heißt, das Gleiche ist noch lange nicht für den anderen das Gleiche, weil er eine viel größere Adaptationsfähigkeit hat, vielleicht damit umzugehen. Und Darwin hat so schön gesagt, die haben überlebt nicht, die in irgendeiner Form die Größten, die Besten, die Schnellsten waren, sondern die, die sich anpassen können an die entsprechende Situation. Und der Mensch heute verliert diese Anpassungsfähigkeit. Das eine ist ja das Gespräch zu erfahren, aber das andere ist, allein schon durchs Gespräch zu verstehen, dass du Mensch deine ganze Autonomie, die ja unbewusst uns adaptationsfähig macht, in eine Stresskaskade hochfährst, damit sämtliche Regenerationszeiten verkürzt, damit die ganze Balance, also der Schlüssel ist ja Balance zu halten, in eine völlige Dysbalance leise führst und dann wird's immer enger. Und irgendwann am Ende ist dann auch mal Ende Gelände mit der Kompensation des Lebens. Und wenn das der Tisch ist und darunter der Körper tausendefach versucht, ein Tumorleiden zu verhindern. Das passiert jeden Tag. Also der Mensch produziert 60.000, 70.000 Tumorzellen täglich. Das heißt, bei Tumorvorträgen, sage ich mal, glauben Sie denn nur, dass wenn Sie jetzt die Hand heben, dass Sie betroffen sind? Nein, das sind wir alle. Und das entscheidet auch nicht darum, was morgen wird, weil ich einen Tumor habe und jetzt ist mein Urteil, sondern warum ist meine Kontrolle nicht mehr gegeben? Wer hat die Kontrolle ausgesetzt? Wenn ich immer dem Leben nachjage, nach Leistung, nach Druck, nach Stress, wir kennen die Sorgen der Menschen, dann produziert der Dopamin, dann produziert der Adrenalin. Frau Frieda hat vor 25 Jahren das schöne Buch geschrieben, Adrenalinmangel und der Weg ist frei für Tumor. Wenn ich glücklich bin, produziere ich so viel Dopamin, da habe ich so viele Mechanismen, die spielerisch mit solchen Entwicklungen umgehen. Mhm. Deshalb kannst du ja auch die ganze Nacht im Regen stehen. Wenn du verliebt bist, wird dir gar nichts passieren.
Das war ein Beispiel, das du mir mal gebracht hast. Ja, zwei Verliebte im Regen werden nie krank.
Aber ich will nur einfach damit sagen, manchmal möchte ich es verstehen, weil ja die ganze Frage der Psychosomatik immer schnell für meine Beobachtung in den letzten Jahren immer die Notfall- oder Verlegenheitsdiagnose war für einen Mediziner, der jetzt einfach nicht verstand, warum ist es so? Er hat nichts gefunden. Und wenn er nichts findet, was soll es dann sein? Dann ist es die Psyche. Also völlig, völlig fern jegliches Verständnisses. Und ich denke immer, die größte und die schönste Kraft, diese Balance zu halten, ist das, was über mir steht und was mich lenkt und leitet. Und das ist das, was ich fühle. Was ich denke, was ich glaube, was ich weiß und nicht, was ich jetzt soll und mach und muss. Das ist Adaptation, mich in diesem Moment machen zu lassen. Und ich glaube, wir müssen den Ärzten von morgen es vorleben. Wir müssen es ihnen frühzeitig erklären, dass ein Symptom eine Form der Körpersprache ist, dass eine Krankheit ein Prozess ist, den der Körper braucht, um wieder gesund werden zu wollen und können. Deshalb muss er die Inflammation, die Entzündung hochziehen, weil er hat eine Belastung. Nur, dass ihr sie nicht erkennt, heißt es ja nicht, dass es dafür eine Ursache gibt. Denken wir an den ganzen rheumatischen Formenkreis oder so. Und ich glaube, das ist so schön, wenn wir heutzutage auch im Erleben dessen, was wir erleben, oder? Das Leben treibt uns ja voran. Es sind ja Wege, die so unglaublich erfüllend und wertvoll und fruchtbar sind, weil es lässt Menschen verstehen. In diesem Verstehen können sie verändern, fühlen sich nicht als Opfer und erleben, dass sie sich wieder in diese Stabilität zurückführen können. Und ich glaube, das müssen wir einer jungen Generation auch an Ärzten vorleben und das müssen wir Menschen da draußen auch einfach nur reflektieren, dann verstehen sie auch die Kraft und die Macht, die sie für sich in sich haben. Wie schnell halten wir dann Stempel rauf und sagen, es ist, wie es ist, weil wir gar keinen Plan haben, um daraus zu finden.
Aber vielleicht komme ich jetzt auch zur wichtigen Frage. Siehst du eine Chance, dass das, was sie jetzt gerade gesagt hat, dass man diesen Reduktionismus auf Universitätslehre fallen lässt und wirklich sieht, dass der Mensch psychosoziales Wesen ist. Siehst du eine Chance, dass diese Art von Medizin etabliert wird in den nächsten 10, 20, 30 Jahren?
Also zunächst einmal möchte ich sagen, dass das, was du gerade gesagt hast, beforscht werden kann. Also all dieses Fließende und all dieses Ganzheitliche, was du gerade dargestellt hast, aus der klinischen Perspektive, die Frage nach der Ursache, die Idee, dass Symptome und Beschwerden natürlich Warnsignale sind, Hinweise sind, ein Geschichtenerzähler ist im Gange, ja, der über die Krankheit sich zeigt und sagt, schau mal, es ist etwas nicht in Ordnung mit mir. Das sind alles Dinge, die können wir erforschen. Wenn wir dieses Maschinenmodell von Menschen verlassen, wenn wir diesen reduktiven Materialismus als erkenntnistheoretischen Irrtum einsehen, die Aufklärung, die du genannt hast oder die du angesprochen hast, letzten Endes war da der Start einer Maschinisierung des Menschen. Das ist also wirklich lange her. Auch Thure von Uexküll, den ich vorhin genannt habe, hat das auch immer klar gesagt. Er sagt, also dieses Problem, das wir haben, ist mindestens seit Descartes. Also das heißt, wir haben es tatsächlich mit einer langen, langen Geschichte zu tun, von über 300 Jahren. Und wenn wir mal genau hinschauen, ich meine, wir werden heute alle so in Richtung 70, 80, 90. Das sind gar nicht so viele Generationen. Gut, die sind früher gestorben, das ist richtig, die wurden nicht so alt. Also wir haben es mit, wie viele Generationen, wenn wir es zu tun haben? 10? Hm. Ja. Aber was sind 10 Generationen? Die können wir schon spüren. Das heißt, es ist noch gar nicht so lange her, dass diese Aufklärung einen fundamentalen Einschnitt gemacht hat in die Denk- und Glaubenssituation des Menschen. Und mit dieser Mechanisierung des Menschen, mit dieser Naturwissenschaftlichung des Menschen und dieser Trennung von Körper, Geist und Seele und dem Reduktionismus, ist auch eine Forschungsform etabliert worden bis zum heutigen Tag, die dann auch entsprechend missbraucht wurde, muss man dazu sagen, weil mit der Aufklärung und der Mechanisierung des Menschen kommt die Industrialisierung, kommt der Kapitalismus, kommen Interessensgemeinschaften, die nicht am Menschen interessiert sind, mhm. sondern mehr am Geld. Und damit natürlich werden diese Forschungsformen, die so falsch sind, auch einzementiert, weil natürlich unglaublich viele da profitieren davon, von dem Goldstandard, aber nicht der Mensch und die Medizin, sondern irgendwelche Unternehmen, ja, die sich's einfach machen. Und das Ganze ist hochinteressant, weil auch dieser Goldstandard eigentlich ein sehr, sehr teures Forschungsinstrument ist. Das RCT-Design, das wir angesprochen haben, das funktioniert mit vielen Menschen am allerbesten. Es gibt so Kleingruppenforschung, 20, 30 Fälle, aber die werden meistens, die schließen dann in der Diskussion, unser Ergebnis ist nicht besonders belastbar, die Signifikanz ist gerade noch so erreicht, aber um es belastbarer zu machen, das Ergebnis, brauchen wir natürlich eine höhere Fallzahl. Höhere Fallzahl heißt automatisch, jeder, der sich da ein bisschen auskennt, weiß, damit steigt der Preis. Ja, das heißt, du musst viel mehr Geld in die Hand nehmen und so richtig gute Forschung geht so ab 500 los. Ja, also das heißt, du brauchst eine Menge von Probanden, die du mittelst und wo du dann entsprechend statistisch dann damit arbeitest, mit diesen Mittelungsergebnissen und Varianzanalysen, dass du überhaupt ein belastbares Ergebnis herausbringst. Ist gleich, die Effektstärke ist besonders groß und zwar so groß, dass die Signifikanz dann auch entsteht. Und das musst du mit vieler Fallzahl, mit großer Fallzahl schaffen. Also, will gesagt sein, teure Forschung. Und jetzt ist die nächste Frage, wer bezahlt die teure Forschung? Der kleine Arzt in der Universität, der mit universitärem Nebengeld eine Forschung betreiben will, ganz besonders nicht, sondern das sind schon große Grants, die da angesucht werden und dreimal davon raten, in welchen Abhängigkeiten diese Grants stehen, nämlich von der Industrie. Das heißt, die Industrie hat sich ihr Forschungsdesign ausgedacht, damit nur mehr das gemacht werden kann, was letzten Endes den Menschen verlieren lässt.
Das war die Antwort.
Dazu bin ich zutiefst überzeugt, das ist im Endeffekt, das ist das Maschinenparadigma, das eben weitergeht als nur wir forschen am Menschen vorbei, sondern wir forschen in die Tasche der Industrie, schlicht und ergreifend. Und genau da sind wir angelangt und du kannst doch mittlerweile alles veröffentlichen, jeden Blödsinn, weil es die Open Access Journals gibt. Es ist also, das Netz ist weit, du kannst alles veröffentlichen und das kostet sehr viel Geld mittlerweile. Auch da wird schon sehr viel Geld verdient, nämlich an den Publikationskosten. Also das heißt, die Industrie hat überall ihre Finger drinnen, wenn es nämlich um Geld geht, dann ist der Forscher plötzlich abhängig und zwar eben von denen, die ihm das Geld geben. Und das kennen wir ja, oder?
Aber das ist ja auch eigentlich eine Sackgasse im Moment, oder?
Es ist eine Katastrophe in der Forschung.
Und das ganze Geld fließt in diese Katastrophe rein. Es wird sich so nichts ändern, aber auf der anderen Seite haben wir Wissenschaftler, Erfahrungsmedizin, wissenschaftliche Ausrichtung mit aus der Psychoneuroimmunologie, die uns ganz klar beweisen, dass dieser Goldstand einfach so isoliert betrachtet falsch ist.
Soll ich dir ein Beispiel nennen, weil du sagst Beweis, dass das nicht so im Raum steht? Ja,
ja
bitte. Beweisen hier. Ich sag dir, was wir finden in unseren Einzelfallstudien, ist ein interessantes Phänomen. Wir finden, dass wenn Menschen mit diesem von mir beschriebenen Design, wenn die für sie emotional bedeutsame Ereignisse erleben, also das, was wir tagtäglich erleben können. Ja, so wir haben eine nette Runde, wir amüsieren uns, es geht uns gut, wir werden gelobt oder man schmeichelt uns, wir blühen auf. Ja, das ist genau das, was du vorhin gesagt hast, in einer prozessualen Form. Die Umwelt gibt uns eine wunderbare Nachricht, wir blühen auf, wir freuen uns. Das hat einen Effekt im Hormonsystem, im Immunsystem, im Stresssystem. Und zwar ist der Effekt, und das ist das Spannende, das wir finden in unseren Studien, und zwar durchgehend bei diesen Ereignissen, von denen ich jetzt erzählt habe, dass die Parameter, die wir da messen, in Zyklen verlaufen. Also das bedeutet, wenn du einen gesunden Menschen mit so einer wunderbaren Nachricht sagst, ja, also ihm etwas Schmeichelndes, Nettes gibst, oder dass er sich umarmt von dir fühlt, in der Bedeutung, dann passiert es, dass das Cortisol im Harn in unseren Studien zuerst ansteigt und dann nach einer gewissen Zeit abfällt. Und zwar unter den Ausgangswert. Also wir haben zuerst einen Anstieg über den Ausgangswert und einen Abfall unter den Ausgangswert. Das heißt, die Stressreaktion ist zyklisch. Unser Leben ist zyklisch, das wissen alle da draußen, ja, dass es immer in Zyklen geht. Es sind nicht nur einmal rauf und das war's, und es geht rauf und runter oder runter und rauf. Und genau das können wir natürlich mit unseren Studien, die diese Zeitphänomene auch analysieren, herausfinden. Jetzt wird man sagen, ja, das ist ja interessant, das ist eine interessante akademische Erkenntnis, die wir finden in unseren Studien, es geht rauf und runter. Und zwar mit einer Zeitverzögerung. Jetzt müssen wir uns vorstellen, wir untersuchen, sagen wir mal, dich und mich. Und wir haben alle verschiedene schöne Erlebnisse, je nach unserer Persönlichkeit, die uns ganz besonders bedeutsam und emotionalisieren. Und wenn du ein schönes Erlebnis hast, dann könnte bei dir zum Beispiel das Cortisol nach 12 Stunden zuerst raufgehen und danach, sagen wir mal, 36 Stunden hinunter. Bei der Petra geht das Cortisol aber nicht nach 12 Stunden rauf und nach 36 Stunden runter, sondern die Petra verarbeitet anders, ja, in ihrer Persönlichkeit. Bei ihr dauert es ein bisschen länger. Bei ihr geht das Cortisol zuerst nach 36 Stunden rauf und dann erst nach 84 Stunden hinunter. Und bei mir, ich bin so dieser wirre, schnelle, bei mir geht es innerhalb von 10 Stunden rauf und innerhalb von 24 Stunden runter. Bei allen haben wir den gleichen Zyklus, rauf, runter. Aber er ist von Individuum zu Individuum, weil wir anders sind, verschiedenartig verzögert. Wenn jetzt jemand mit der typischen Goldstandardforschung kommt, dann mittelt er zu einem Zeitpunkt. Das heißt, er wird bei dir mit deinen 12 Stunden rauf, 36 runter. Bei dir ist es aber nach 24 Stunden rund rauf und dann erst runter. Das heißt, dein Abfall fällt mit deinem Anstieg zusammen. Mittel das mal über 100, 200, 300 Personen. Es wird ja nur einmal gemessen. Das ist
furchtbar, ja.
Das heißt, das ist ein Beweis dafür, dass diese Forschung nicht stimmt. Und es ist nur ein Beweis. Und es ist ein einfacher Beweis. Wir müssen nur davon ausgehen, dass wenn wir etwas erleben, das uns berührt, dass das zyklische Prozesse hervorruft. Rauf, runter oder je nach Parameter oder Belastung runter, rauf.
Aber macht doch das nicht wahnsinnig?
Das ist doch verrückt, oder?
Ja,
also wenn das stimmen würde, was wir da finden, dann würde das die gesamte Goldstandard in Frage stellen. Ja? Weil die können Zyklen nicht identifizieren. Die messen nur Anstiege oder Abfälle.
Ja, und auch nicht meine Individualität.
Und
sie haben mich in eine gaukische Normalverteilung reingeschmissen, oder? Und das ist mein Wert.
Das ist richtig, ja.
Weder Alter noch Geschlecht, weiß Gott was, vielleicht noch geschlechtunterschiedlich, aber mehr ja nicht, oder? Mhm. Und mit, wenn man das so hört, nochmals, da wird man ja wahnsinnig. 99% aller Patienten werden über Goldstandards behandelt, oder?
99?
Ja, ich sage jetzt 99% aller Patienten.
99,9.
Ja, ja, gut. Aber jetzt muss man sich das vorstellen. 99,9% aller Personen, die ein körperliches Problem haben und sich hoffnungsvoll an eine Medizin wendet, die ja doppelblind, randomisiert, verifiziert, wissenschaftlich, faktenbasiert daherkommt, um mir zu helfen, kriege einfach etwas, um die Wirkungen zu unterdrücken, und wir gehen nicht an die Ursache ran.
Misst nur das Körperliche in vielen Fällen, Gesundheit.
Danke.
Misst nur das Körperliche in vielen Fällen,
ja.
Und tut das andere sozusagen weg, oder? Und nur statisch mit einer Messung oder zwei Messungen. Also wir haben zwei mindestens schon Probleme, die nicht stimmen können. Das Psychische wird ausgegrenzt, weil die meisten Forschungen in der internistischen, neurologischen oder ich weiß nicht was Forschung nehmen das Psychische nicht hinein in die Rechnung. Sie messen das gar nicht.
Das macht mich wahnsinnig. Und wenn ich irgendwas sage, da komme ich sofort, lese schon die Kommentare, gibt es da Studien? Ja, wenn ich sage, es gäbe Studien im Bereich der Schulmedizin und das ist eh nur eine kleine Wahrheit,
ja,
dann bringt es nichts.
Ja, aber das, ob es da Studien gibt, das ist ja noch die freundliche Reaktion. Du bist rechtsextrem, Alexander, wenn du diese Haltung hast.
Aber du veröffentlichst ja auch die Studien. Deine Ergebnisse, muss doch einen Aufschrei geben bei allen Universitäten. So, oh, mein Gott, was berichten wir denn da? Kein Aufschrei.
Nein, kein Aufschrei. Und es ist so, ich sage das mittlerweile, jetzt bin ich 63 Jahre alt und habe es nicht nötig, da jetzt, ich weiß nicht was, noch erfolgreich zu sein, weil ich ruhe in mir, was das betrifft. Ich weiß, dass Paradigmenwechsel schmerzt. Und das heißt, Menschen tun sich ungern Schmerzen an. Und deswegen, wenn du ihnen etwas zeigst, was absolut gegen ihr Weltbild geht, dann werden sie alles tun, um dieses Weltbild zu verteidigen. Ich habe das in anderen Bereichen immer als Pseudorealität oder Scheinrealität genannt, oder? Mhm. Das heißt, die Menschen versuchen, die Schmerzen von sich zu halten, die ihnen im Zusammenhang mit dem Auftreffen auf normale Realität stattfinden. Mhm. Ich habe das immer verglichen mit einem Verliebten. Ja? Wenn du jemanden verliebt, habe ich die Geschichte nicht schon mal erzählt. Naja, wenn du, stell dir vor, dass ein, ich muss dieses Beispiel wieder bringen, weil es einfach absolut eingängig ist und lustig. Stell dir vor, du hast einen guten Kumpel, Sandkastenfreund. Und dieser Sandkastenfreund ist in eine Frau verliebt. Und diese Frau ist aber schrecklich, das weißt du. Du hast Daten, Zahlen und Fakten. Zahlen und Fakten.
Ja.
Und du gehst zu diesem Freund hin und sagst, du, bitte,
nimm den
Finger
weg. Verloren, ne?
Finger weg. Der gute Freund wird dir sagen, du, sicher nicht. Ja, er wird jetzt die Pseudorealität, weil er die Schmerzen vermeiden will, wird er jetzt rechtfertigen. Mit den dümmsten Argumenten kommt er dir, warum diese Frau für ihn noch wichtig und er auf keinen Fall auf Distanz gehen darf. Und das ist ungefähr das, was ein Pseudorealist, der den Goldstandard RCT-Design, Randomized Controlled Trial Design, sein ganzes Leben lang verwendet hat und dafür sein ganzes Geld bekommen hat als Forscher und seine Position und seine Abhängigkeiten und alles Mögliche. Und jetzt kommst du daher und sagst, du, weißt du was? Wir haben Daten aus der normalen Realität, wie Menschen existieren, die leben, die sind eingebettet in Kontexte, die haben Liebesereignisse, die haben Belastungsereignisse und zwar ständig wechselnd. Ja? Alles Mögliche passiert da im Leben. Hey, du musst das Leben untersuchen, so wie es läuft, dynamisch in einem Prozess und nicht ein, zwei Messungen. Dann wird er beginnen zu argumentieren, warum du falsch liegst.
Ja.
Und er wird als allererstes sagen, deine Ergebnisse kannst du ja nicht verallgemeinern.
Ja.
Und damit hast du das Totschlagargument.
Du hast den Freund mal für eine Weile verloren. Ja, man sieht diese Sackgasse und man sieht eigentlich gar keinen Ausweg, weil hier schon sehr viel Machtstrukturen drin ist. Es ist alles festgefahren. Ich denke, die Bewegung kommt nicht von oben nach unten, sondern die kommt eigentlich über ein aufgeklärtes Volk, über das Großmutterbewusstsein.
Über die zweite Aufklärung.
Ja.
Wir brauchen eine neue Aufklärung. Der Mensch muss aufgeklärt werden über, dass da was zusammen wieder gehört. Die haben früher das Kind mit dem Bad ausgeschüttet. Die haben vor lauter, wir wollen den Glauben nicht mehr und wir wollen dieses ganze Mystische und Abergläubische nicht und wir brauchen auch nicht die Adeligen, die uns die ganze Zeit sagen, was wir zu tun haben, sondern wir müssen uns befreien, wir müssen frei werden als Menschen und dann sind sie sozusagen in die Maschine gekommen. Ja. Und eigentlich haben sie das Irrationale verloren, sie haben die Emotionen verloren, sie haben den Glauben verloren, sie haben alles Immaterielle verloren und vor lauter, es muss alles kühl, rational und berechenbar sein. Und damit sind wir im Transhumanismus geendet.
Aber dafür spricht ja das Leben auch eine klare Antwort.
Krankheit,
Chronizität.
Genau.
Und ich glaube, die Menschen wachen langsam auf. Es braucht Ärzte, ich glaube, ich noch mal auch andere Generationen. Man sieht es ja auch, wie so junge Menschen, die so in die Forschung gehen oder in die Chemie gehen, wie die bewusst nach anderen Werkstoffen suchen, die abbaubar sind und so. Da ist eine andere Entwicklung da. Aber ich glaube, wenn du von Paradigmenwechsel sprichst, dann sehe ich das ja an einem Klientel, das langsam entweder aus der Hilflosigkeit versucht, andere Wege zu sehen, auch die geistige Enge eines Gegenüber spüren, der ganz schnell alles abdriftet. Das kannst du nicht mehr tun mit Menschen, die eine bestimmte Flughöhe schon haben und einfach sich mit diesen Dingen. Ich mag das sehr gern, wenn sie so informiert sind, wenn sie schon Dinge nur noch richtig, sage ich mal, ins Gleichgewicht bringen lassen müssen, weil sie von so viel im Moment überströmt sind. Aber dieser Wissensdurst ist da und ich glaube, das...
Ich kann da noch bestätigen, wir haben unsere YouTube-Auswertung gerade angeschaut, also nur die YouTube-Aufrufe letzten Jahres und siehe da, wir haben 5% mehr Zuschauer zwischen 20- und 25-Jährigen.
Ja, ja.
Das ist doch interessant.
Das ist super.
Und das sind viel 5%.
Ja, weil ich gerade sagen wollte, wenn du sagst, da ist eine Generation, die was wissen will, das System des Empire Strikes Back, nämlich das macht natürlich die Bildung futsch, bringt dich in die Social Media, bringt dich vor die vorgekauten Informationen, die das alte System weit noch bedienen werden. Ja. Also das heißt, die Gefahr ist sehr groß und vielleicht noch viel größer, als sie jemals war, dass diese neue Generation, die eigentlich will, wieder in eine Situation hineingerät, wo sie eben nichts liest, wo sie in 5 Minuten Texten verbunden ist und nicht. Weißt, genau. Das System ist schon clever. Es weiß schon, wie es dazu den Status quo behält.
Ich muss Schluss machen, lieber Christian.
Ja.
Du hast aber mit dem Schlussfazit recht. Und diejenigen, die noch aufklären, werden vielleicht noch verboten, damit die Generation gar keine andere Sichtweise kriegt, als die dogmatisch von oben her aufdoktrierte, ein anderes Thema. Aber für mich super Sendung, danke ganz herzlich. Nochmals, Goldstandard ist nicht Weisheitsletzter Schluss. Wir haben heute ganz klar gehört, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, der Goldstandard geht eigentlich am Menschen vorbei. Und deshalb sollten wir nicht immer nur auf Studien hindrängen, sagen, beweist mir, wo sind die Studien und. Wir wissen jetzt, was es wert ist. In diesem Sinne, alles Gute, danke fürs Zusehen, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.